Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen zum Springer Medizin Expertenpodcast. Von der ersten Insulinampulle bis hin zu hochmodernen Diabetestechnologien. In den letzten 100 Jahren hat sich in der Diabetologie viel getan. Nun steht der nächste Wendepunkt bevor, die Früherkennung. Typ 1 Diabetes zu entdecken, bevor er sich manifestiert, ist im Hinblick auf die weltweit steigende Inzidenz eine höchst willkommene Entwicklung, die das Leben betroffener Menschen erleichtert und auch den Zugang zu präventiven Therapiemöglichkeiten eröffnet. Frau Professor Birgit Rami-Mehrha, Leiterin der Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche an der Medizinischen Universität Wien, ist Expertin auf dem Gebiet und wird uns heute einen Einblick in diese faszinierende Thematik eröffnen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Frau Professor, nach wie vor erhalten viele Patienten, vor allem Kinder, ihre Diagnose im Rahmen einer akuten Stoffwechselentgleisung, sei es jetzt als hyperglykämische Krise oder im schlimmsten Fall diabetische Ketoazidose. An welche frühen Anzeichen oder Symptome sollte man hierbei denken?
Meistens entwickeln sich diese Symptome relativ rasch. Das merken die Eltern sehr oft, dass es hier eine Veränderung gibt, dass die Kinder oder Jugendlichen plötzlich beginnen, sehr viel zu trinken. Das können bei Jugendlichen bis zu 5 oder 10 Liter am Tag sein. Oder sie müssen ständig auf die Toilette laufen. Oder sie müssen in der Nacht aufstehen. Oder sehr kleine Kinder, wo sehr häufig die Windel gewechselt werden muss, weil sie einfach so viel Harn produzieren. Meistens sind sie abgeschlagen, meistens sind sie müde. Das sind Symptome, die eigentlich auffallen, die aber vielleicht in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Sommer, es ist heiß, sind durstig, nicht so interpretiert werden und nicht nur von den Eltern nicht richtig zugeordnet werden können, sondern auch von vielen Kollegen nicht richtig interpretiert werden oder selbst wenn sie daran denken, dass das ein Diabetes bei Kindern sein könnte, nicht rechtzeitig reagieren und die Kinder gleich sofort diagnostizieren. Mittels zum Beispiel einem Harnstreifen oder einer Blutzuckermessung in der Ordination. Dafür gehen oft Tage und Wochen und je länger das dauert, desto höher ist das Risiko für eine schwere Stoffwechselentgleisung, die wir Ketoazidose nennen, die prinzipiell einen lebensbedrohlichen Zustand darstellt.
Typ 1 Diabetes beginnt ja nicht von einem Tag auf den anderen. Es gibt jetzt auch neue Konsensus-Guidelines oder Vorschläge für eine Stadieneinteilung des Typ 1 Diabetes. Könnten Sie kurz erklären, welche verschiedenen Stadien des Typ-1-Diabetes es hier gibt und er auch vor der klinischen Manifestation durchläuft? Und vor allem auch, warum es so wichtig ist, dass die Öffentlichkeit versteht, dass diese Autoimmunerkrankung jeden treffen kann, und zwar unabhängig von Alter, Lebensstil und Familiengeschichte.
Das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche es ein bisschen auseinanderzuhalten. Also erstens einmal sind in der Kinder- und Jugendheilkunde rund 90% der Kinder, die einen Diabetes haben, Typ-1-Diabetes-Fälle. Das heißt, das ist ein Autoimmundiabetes. Es sind noch viele Fragen offen, aber wir wissen, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, die über Monate bis viele Jahre laufen kann. Man kann so viel sagen, dass es prinzipiell ein erhöhtes Risiko gibt, wenn es erstgradig Verwandte, das sind eigene Eltern, eigene Geschwister, eigene Kinder gibt, das sind die erstgradig Verwandten. Wenn es die in der Familie gibt, ist das Risiko etwas erhöht, dass man selber an einem Diabetes Typ 1 erkrankt, aber die liegt nur bei etwa 6-7%. Und rund 90% der Kinder und Jugendlichen, die mit einem Typ 1 diagnostiziert werden, haben keine Verwandten mit Typ 1 Diabetes in der Familie. Und natürlich ist hier immer die Frage, woher kommt das, was habe ich vielleicht falsch gemacht, liegt es an der Ernährung? Nein. Liegt es daran, dass ich irgendwas hätte verhindern können? Leider auch nein. Es sind, wie gesagt, noch viele Fragen offen, aber wir wissen, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, die meistens schon in den frühen Jahren beginnt, so um erstes, zweiten Geburtstag des Kindes herum, wo eine Kaskade getriggert wird, die dazu führt, dass Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Und diese Beta-Zellen produzieren das Insulin. Und wenn ungefähr 80% dieser Zellen zerstört sind, dann ist es eine Diagnose eines Typ-1-Diabetes. Jetzt wissen wir eben, dass es diese Anti-Antikörper gibt und es gibt neue Leitlinien, die uns helfen, das richtig einzuordnen und auch richtig zu filtern. Wenn nur eine aufgrund eines genetischen Risikos entwickeln sich Antikörper. Das wäre ein sogenanntes Stadium 1 des Diabetes, wenn nur Autoantikörper da sind gegen die Beta-Zellen, aber die Blutzuckerwerte völlig normal sind. Stufe 2 oder Stadium 2 ist dann die Phase, wo Autoantikörper da sind, aber schon die Blutzuckerwerte etwas steigen, aber noch nicht so hoch sind, dass das Kind oder Jugendliche oder auch Erwachsene Insulin braucht. Und Stadium 3 wäre das, was wir klinisch als die Diagnose eines Typ 1 Diabetes momentan sehen und auch hier Insulin notwendig ist. Und je früher ich diese Kinder und Jugendliche entdecke, desto mehr Möglichkeiten habe ich, Interventionen, die ich am Kommen sind, anbieten zu können, um langfristig gesehen vielleicht die Diagnose entweder zu verzögern oder im Idealfall sogar verhindern zu können. Das können wir noch nicht versprechen, ob und wann es je soweit sein wird, dass wir den Typ 1 Diabetes verhindern können, aber wenn wir sie nicht frühzeitig screenen, wenn noch nicht 80% der Beta-Zellen zerstört sind, sind wir einfach immer zu spät dran. Darum ist es wichtig, jetzt auch über das Thema dieser Stadien und der Möglichkeit des Screenings aufmerksam zu machen.
Sie haben jetzt mehrmals das Screening angesprochen. Welche Möglichkeiten des Screenings stehen uns da heutzutage zur Verfügung?
Also rein von der Methodik her gibt es eine Möglichkeit, dass man ein genetisches Screening macht. Das findet derzeit nur im Rahmen von Forschungsprojekten statt, dass man bei Neugeborenen ein Risikoprofil, ein genetisches Risikoprofil mit HLA-Markern bestimmt und denen Familien dann auch anbietet, an einer Studie hier teilzunehmen, wo viele verschiedene Dinge mit aufgezeichnet werden. Natürlich die Antikörper, die im Verlauf eine Rolle spielen, aber auch Viruserkrankungen, Ernährungsgewohnheiten, die alle mit dokumentiert werden, um dann zu schauen, welche Kinder entwickeln einen Diabetes und welche nicht. Und verschiedene Interventionsprojekte, wo verschiedene Methoden angewandt werden, verblindet natürlich, um zu schauen, bringt es diese Methode etwas oder nicht. Das wäre das eine, rein in Forschungsprojekten. Was man auch machen kann, ist die Autoantikörper zu bestimmen. Das ist relativ einfach, das ist mit einer Blutabnahme. Aber auch hier kann man überlegen, bei wem soll man das machen? Wenn man das flächendeckend macht, findet man nur etwa 0,3% der Fälle. Und das ist natürlich ein hoher logistischer und finanzieller Aufwand, das zu tun. Es gibt Regionen in Deutschland, die das machen, wie zum Beispiel Bayern im Rahmen der Frieder-Studie. Und die finden ungefähr 0,3% der Kinder. Wenn man nur die screent, wo ein Typ 1 Diabetes in der Familie ist, dann findet man etwa 6-7%. Das wäre einmal der momentan leichtere Ansatz. Aber ein langfristiges Ziel wäre es schon, österreichweit auch ein Screening anzubieten, damit man eben die Diagnose früh stellt und früh intervenieren kann.
Kommen wir vielleicht zur wichtigsten Frage. Inwiefern verändert jetzt eine frühzeitige Diagnose oder ein positives Screening auf Typ 1 Diabetes den Krankheitsverlauf? Gibt es da vielleicht schon Behandlungsmöglichkeiten, die man den Patienten oder auch ihren Eltern anbieten kann? Und wie sieht es mit der langfristigen Lebensqualität der Betroffenen aus?
Also im Moment ist es ja so, dass viele Kinder viel zu spät diagnostiziert werden, was ich eigentlich schon erwähnt habe, mit einer lebensbedrohlichen Stoffwechselentgleisung, auch Ketoazidose. Nicht wenige Kinder auf einer Intensivstation landen und das natürlich eine schwere traumatische Belastung ist für die ganze Familie, wenn es sozusagen so knapp war, dass das Kind es geschafft hat, um es mal so zu formulieren. Und wenn ich über ein Screening diese Kinder frühzeitig finde, dann wissen wir bereits aus dem zum Beispiel Frieder-Projekt, dass die Rate dieser Stoffwechselentgleisungen im ganz, ganz niedrigen Prozentbereich ist. In Österreich sind wir bei knapp 50% mit Ketoazidose und die hatten Zahlen unter 5%. Also das macht schon einmal einen großen Unterschied. Natürlich ist es auch eine psychologische Belastung, wenn ich weiß, dass mein Kind das irgendwie wahrscheinlich entwickeln wird. Und es gibt jetzt noch keine Therapie, die zugelassen ist. Es ist eine, die bei der Europäischen Arzneimittelbehörde eingereicht ist, die aber auch noch keine Heilung verspricht. Ja, das ist eine Therapie mit einem Teplizumab, mit einem monoklonalen Antikörper, wo diese Therapie ist gerade bei diesem Stadium 2 Diabetes nur in den USA bis jetzt zugelassen und für Europa ist es eingereicht. Und da hat man gesehen, dass es eine Verzögerung von etwa 2 Jahren bringt. Es sind aber ganz viele andere Medikamente und Therapien in der Entwicklung, in der Erprobung, im Rahmen von großen Netzwerken, die uns hier hoffentlich mehr Informationen bringen werden und hoffentlich eine Verzögerung oder vielleicht irgendwann eine Verhinderung der Diagnose bedeuten könnten.
Frau Professor, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.